Hoffnung für Lebende und für Tote, das soll heute Abend unser Thema sein. Wir Christen haben Hoffnung. Hoffnung für Lebende, Hoffnung für Tote. Unser Glaubensbekenntnis endet mit den Worten, die Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Das sind die letzten Worte im Glaubensbekenntnis. Wahrscheinlich haben Sie schon viele Predigten über die Auferstehung gehört. Vielleicht kann ich nichts Neues sagen. Trotzdem sind das die Grundlagen unseres Glaubens. Zwischen der Passionszeit und der Himmelfahrt, wir sind ja gerade in dieser Zeit, gibt es immerhin 10 Ereignisse, wo Jesus seinen Jüngern nochmal erscheint. Das sind die Frauen am Grab, die Erscheinung der Engel. Da lesen wir, wie Petrus und Johannes zum Grab laufen. Es ist von den Emmaus-Jüngern die Rede, die dem Auferstandenen begegnen. Dass Maria von Magdala, die ihn zunächst für einen Gärtner hält. Jesus erscheint seinen Jüngern einmal hinter verschlossenen Türen und dann später dem ungläubigen Thomas nochmal extra. Es ist Jesus am See Tiberias mit dem wunderbaren Fischzug und die Szene, wo er Petrus nach seiner Liebe fragt und ihn beauftragt und dann schreibt Paulus, dass er auf einmal 500 Menschen erschienen ist. Und diese Berichte sind wichtig für unseren Glauben. Sie verankern unseren Glauben sozusagen. Das Fundament unseres Glaubens. Und diese Berichte sind so authentisch, dass Historiker davon reden, dass die Auferstehung eine Tatsache ist. Viele andere Ereignisse aus der Antike sind viel, viel, viel schlechter bezeugt. Von Julius Caesar, dem berühmten Kaiser, sind die ersten Handschriften erst im Mittelalter gefunden worden. 1000 Jahre nach Caesar gibt es überhaupt die ersten Dokumente über ihn. Von den Sachen, die er geschrieben hat. Wir haben von der Bibel eine Generation später in Ägypten schon Fragmente. 125 nach gibt es schon was aus dem Johannesevangelium. Schon 30 Jahre nach Abfassung der Evangelien. Und ohne Ostern wäre Jesu Opfertod vergeblich gewesen. Dann hätte sein Leiden und Sterben nichts gebracht. Dann säßen wir jetzt umsonst und vergeblich hier. Dann hätte sein Tod nichts bewirkt und dann wären wir noch in unserer Schuld. Unsere Sünden werden nicht vergeben. Wir hatten keine Hoffnung. Wir blieben auf ewig verloren und für immer von Gott getrennt. Und darum macht Paulus das in 1. Korinther 15 so deutlich, dass im Grunde das ganze Christentum, das Christsein, mit der Tatsache der Auferstehung steht und fällt. Wir haben das gehört in der Schriftlese, in diesem Abschnitt aus 1. Korinther 15, dass Paulus dort Jesu Auferstehung mit unserer Hoffnung und mit unserer Auferstehung verbindet. Beides gehört zusammen. Und er sagt, wenn die Toten nicht auferstehen, so ist auch Christus nicht auferstanden. Aber was uns vielleicht klar ist, das war der Gemeinde in Thessaloniki gar nicht so deutlich. Sie hatten jede Menge Fragen. Und die Antworten von Paulus helfen vielleicht auch uns heute Abend weiter. Ich lese uns mal diesen Abschnitt aus 1. Thessalonicher 4, Vers 13 bis 18. 1. Thessalonicher 4, ab Vers 13. Und nun, liebe Brüder und Schwestern, möchten wir euch nicht im Unklaren darüber lassen, was mit den Christen ist, die schon gestorben sind. Ihr sollt nicht trauern müssen, wie die Menschen, denen die Hoffnung auf das ewige Leben fehlt. Wir glauben doch, dass Jesus gestorben und auferstanden ist. Darum haben auch wir Gewissheit, dass Gott alle, die im Glauben an Jesus Christus gestorben sind, auferweckt wird. Dann werden sie genauso dabei sein, wenn er kommt. Was wir euch jetzt schreiben, gründet sich auf ein Wort, das der Herr selbst gesagt hat. Wir, die beim Kommen des Herrn noch am Leben sind, werden den Verstorbenen nichts voraus haben. Auf den Befehl Gottes wird die Stimme des höchsten Engels und der Schall der Posaune ertönen und Christus, der Herr, wird vom Himmel herabkommen. Als Erste werden die auferstehen, die im Glauben an Christus gestorben sind. Dann werden wir, die wir zu diesem Zeitpunkt noch leben, mit ihnen zusammen unserem Herrn auf Wolken entgegengeführt und ihm, um ihn zu begegnen. So werden wir für immer bei ihm sein. Tröstet euch also gegenseitig mit dieser Hoffnung. Soweit der Abschnitt für die Verkündigung. Hoffnung, Hoffnung für Lebende und für Tote. Wir wollen euch nicht im Ungewissen lassen. So fängt unser Abschnitt hier an. Denn Unwissenheit und Unkenntnis, das gibt es nicht erst heute. Und Unwissenheit und Unkenntnis führt auch immer zu Angst. Nun waren die Thessalonicher gar nicht so sehr um sich selbst besorgt, was mit ihnen geschehen würde. Sie hatten vielmehr Angst um die Verstorbenen. Wir wollen euch, liebe Brüder und Schwestern, nicht im Ungewissen lassen über die, die entschlafen sind, damit ihr nicht traurig seid wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Die Menschen in der Gemeinde in Thessaloniki beschäftigte eine ganz bestimmte Frage. Was würde aus denen werden, die nicht mehr am Leben sind, wenn Jesus wiederkommen würde? Würden sie wirklich auch dazugehören? Eine Frage, die vielleicht in unseren Ohren merkwürdig, vielleicht sogar unverständlich klingt. Wie kam es denn zu dieser Frage? In Apostelgeschichte 17 lesen wir, dass Paulus auf seiner zweiten Missionsreise etwa 3 Wochen in Thessaloniki missioniert. Es gibt viele Widerstände dort von der jüdischen Gemeinde und dennoch entsteht eine junge christliche Gemeinde. Aber nach 3 Wochen blieben natürlich viele Defizite, auch in der Lehre. Viele Fragen blieben nicht beantwortet. Vieles war noch offen. Und gerade in Bezug auf die Endzeit war vieles in der Gemeinde aktuell. Und Paulus geht in diesen beiden Thessalonicher Briefen gerade auf diese Fragen der Endzeit immer wieder ein. So wusste die Gemeinde zwar, dass Jesus in Herrlichkeit wiederkommen würde, dass er sie erretten würde. Aber gilt diese Hoffnung auch für die Entschlafenen? Gab es auch Hoffnung für sie? Oder würde Jesus zu spät für sie kommen? Wie traurig, wenn es für sie keine Perspektive gäbe. Und Paulus erzählt deshalb von der christlichen Hoffnung, dass die frohe Botschaft, das Evangelium, nicht nur den Lebenden gilt, sondern genauso den Verstorbenen. Hoffnung für Lebende und für Tote. Wir wollen euch nicht im Ungewissen lassen über die, die entschlafen sind, damit ihr nicht traurig seid wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Niemand anderes auf der Welt hat so eine Botschaft. Im Gegensatz zu allen anderen Weltreligionen und Weltanschauungen wissen wir als Christen, dass mit dem Tod nicht alles aus ist. Wir brauchen nicht zu verzweifeln wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Denn das ist ja schrecklich, ohne Perspektive zu sein. Ich habe mich mal Zeit mit römischen Grabinschriften befasst. Ich gehe auch manchmal so über die Friedhöfe, um einfach zu lesen, was steht auf den Grabsteinen. Und diese römischen Inschriften auf den Grabsteinen von vor 2000 Jahren sind alle inventarisiert worden, aufgeschrieben worden und könnt ihr einfach im Internet lesen, wenn ihr einfach danach sucht, römische Grabinschriften. Da gibt es keine Hoffnung. Ich habe uns mal 3 willkürliche mitgebracht. Da ist von einem früh verstorbenen Scipione die Rede, etwa 200 vor Christus. Dort heißt es, große Weisheit, viele Tugenden mit geringem Alter besitzt dieser Grabstein. Derjenige liegt hier, dem das Leben, nicht die Ehre fehlte für ein Erdenamt. der niemals an Tugend besiegt wurde, ist im Alter von 20 Jahren diesem Ort übergeben worden. Fragt nicht nach dem Ehrenamt, welches ihm nicht übertragen worden ist. Oder aus dem ersten Jahrhundert vor trauert eine Mutter um ihren früh verstorbenen Sohn. Gnaeus Tarracius, Sohn des Gnaeus, lebte 20 Jahre. Seine Knochen liegen hier. Ach, ach, Tarracius, einem wie bitteren Schicksal bist du ausgeliefert worden. Obwohl du das Lebensalter nicht vollendet hattest, bist du dem Tod übergeben worden. Aber als es sich für dich schickte, in Jugend zu blühen, bist du gestorben und hast deine Mutter in Trauer zurückgelassen. Noch ein drittes Beispiel. Es geht nur so weiter. Ein drittes Beispiel, wo das Idealbild einer tüchtigen Matrone vor Augen gestellt wird. Auch wieder aus dem zweiten Jahrhundert. Fremder, was ich sage, ist wenig. Bleib stehen und lies es. Hier ist das wenig schöne Grab einer schönen Frau. Die Eltern nannten sie Claudia. Sie liebte ihren Ehemann von ganzem Herzen. Sie gebar zwei Söhne, von denen sie den einen auf der Erde zurücklässt, den anderen unter die Erde legt. Sie war von heiterem Gespräch, besonders aber von angemessenem Gang. Sie bewahrte das Haus und spann die Wolle. Ich habe gesprochen, geh weiter. Also so könnte man fortfahren. Keine Hoffnung. Das gab es im Römischen Reich nicht, obwohl man so viele Götter hatte. Es gab keine Perspektive nach dem Tod. Man wird richtig depressiv, wenn man das so weiterliest. Wie gesagt, ich habe nur so drei willkürliche aus einer großen Zahl ausgesucht. Schrecklich, keine Perspektive zu haben. Aber ist das Reden von Hoffnung nicht eine billige Vertröstung? Ist das nicht alles doch sehr ungewiss? Wer garantiert denn, dass wir da nicht einem falschen Pferd aufgesessen sind? Und für Paulus ist die Sache ganz klar und ganz einfach. Es ist Jesus selbst, der uns diese Hoffnung garantiert. Er ist Garant unserer Erwartung. Vers 14, denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, so wird Gott auch die, die entschlafen sind, durch Jesus mit ihm einherführen. Jesus selbst ist der Beweis. Er ist gestorben und auferstanden. Nicht so wie Lazarus und andere, die zwar auferweckt wurden, aber dann doch wieder sterben müssten. Jesu Leib gehört schon zu dieser neuen Schöpfung, zu der neuen Welt Gottes. Und diese Verheißung gilt deshalb auch uns Christen, dass unser irdischer Leib zwar zerfallen wird, aber dass wir selbst, unsere Persönlichkeit, erhalten bleibt und dass wir mit einem neuen Leib überkleidet werden, wie Paulus das in 1. Korinther 15 sagt. Und deshalb kann er die Verstorbenen auch als Entschlafene bezeichnen. Das ist ja eigentlich ein sehr, sehr schönes Bild, dass der Tod nur ein Schlaf ist. Die Alten wussten noch davon, auch in den alten Liedern, komm du Tod, du schlafest Bruder. Gott wird uns darauf auferwecken und wir werden einen neuen Leib erhalten. Denn wir sagen euch das mit einem Wort des Herrn, dass wir, die wir leben und übrig bleiben bis zur Ankunft des Herrn, denen nicht zuvorkommen werden, die entschlafen sind. Diejenigen, die bei der Ankunft Jesu noch am Leben sind, werden den anderen gegenüber keinen Vorteil haben, auch gegenüber den Verstorbenen nicht. Und dann lesen wir Vers 16, denn er selbst der Herr wird, wenn der Befehl ertönt, wenn die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallen, herabkommen vom Himmel. Und zuerst werden die Toten, die in Christus gestorben sind, auferstehen. Es wird also so in etwa sein, als ob eine riesige Posaune erschallt, die Stimme des Erzengels. Niemand wird das überhören können. Und dann wird alles vorbei sein, mit dem wir uns beschäftigen. Und es kann jeden Moment geschehen. Vielleicht noch in diesem Gottesdienst, vielleicht heute Abend. Denn im Grunde sind alle Zeichen erfüllt. Die Zeit ist reif. In einem einzigen Augenblick wird das geschehen. Einmal wird dieser Schall um die ganze Welt erklingen. Und viel, viel schneller als mit Schallgeschwindigkeit. Das würde sehr lange brauchen. In einem Moment werden alle das gleichzeitig hören. Es wird dann keine Möglichkeit mehr geben, irgendetwas in Ordnung zu bringen. Dann ist es zu spät. Dann wird Jesus vom Himmel herabkommen, wie er es bei seiner Himmelfahrt verheißen hat. Und was wird dann passieren? Das Erste, worum er sich kümmert, sind die Toten, die in Christus gestorben sind. Sie werden auferweckt. Ist das nicht erstaunlich? Es wird das Allererste sein, was Gott tun wird. Sein erstes Interesse gilt den Millionen, vielleicht den Milliarden von Christen, die im Laufe der 2000 Jahre gestorben sind. Und auch den Gläubigen, die vor Christus gestorben sind. Wenn die Gnadenzeit vorbei ist, werden als erstes sie auferweckt werden. Und es ist so, als ob Gott selbst danach verlangt, sie so schnell wie möglich wieder bei sich haben zu wollen. So ganz menschlich gesprochen, als ob Gott es selbst gar nicht erwarten kann, sie wiederzusehen, weil er seine Kinder so unendlich liebt und weil er Gemeinschaft mit ihnen haben möchte. Man könnte ja auch denken, zunächst wird Gott zunächst mal die Feinde richten. Und den Satan, den gar ausmachen. Und er wird seine Herrschaft aufrichten. Aber unser Bibeltext betont nichts davon, sondern er ist vor allem und zuerst um seine Kinder besorgt. Ihnen gilt seine erste Zuwendung und erst dann geht es weiter. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden, auf den Wolken, in die Luft, dem Herrn entgegen. Und so werden wir beim Herrn sein, alle Zeit. Beide Gruppen werden sich vereinen, werden sich verbinden, die lebenden Christen und die auferweckten Christen, und sie werden miteinander dem Herrn entrückt werden, entgegengeführt werden. Das heißt, es wird so etwas wie eine Himmelfahrt stattfinden. Jesus wird nicht auf diese Erde zurückkehren. Aber wenn er vom Himmel herabkommt, werden alle Christen ihm entgegengeführt werden. Auf den Wolken, in die Luft, dem Herrn entgegen. Im Alten Testament, da war die Entrückung ein ganz besonderes Privileg, eine ganz besondere Auszeichnung für ganz wenige. Wir lesen das von Henoch, wir lesen das von Elia. Und hier im Neuen Testament gilt dieses Privileg allen, die mit Jesus verbunden sind. Alle werden ihm entgegengerückt, werden ihn sehen, werden ihn dann wiedersehen und werden beim Herrn sein, alle Zeit, wenn sie ihn treffen. Und dann wird niemand und nichts zwischen Jesus und seiner Gemeinde stehen. Und jedem Einzelnen, der Jesus jetzt vertraut hat. Es wird kein Leid mehr geben, keine Trauer, kein Tod, kein Schmerz, keine Sünde, keine Schuld. Ewige, ungetrennte, unverbrochene Gemeinschaft mit Gott. Jetzt leben wir noch im Glauben. Noch sehen wir es nicht klar vor Augen. Wir leben auf Hoffnung hin. Aber dann werden wir im Schauden leben. Dann werden wir ihn sehen, von Angesicht zu Angesicht, so wie er ist. Hoffnung für Lebende und für Tote. Und dann wird schließlich sein, Gott alles in allem. Unser Abschnitt schließt mit den Worten, so tröstet euch mit diesen Worten untereinander. Das heißt, Wir brauchen keine Angst zu haben vor der Wiederkunft Jesu. Gott selbst sehnt sich nach Gemeinschaft mit seinen Kindern, weil er uns unendlich liebt. Und die Hoffnung auf die Ewigkeit ist ein Trost für uns und für die Verstorbenen, Hoffnung für uns und die Toten. Nur die Sekten, sie drohen damit, dass das Ende der Welt bald kommt. Das ist eine ganz andere Perspektive in der Bibel. Es ist immer ein Anlass zur Freude für diejenigen, die jetzt mit Jesus leben. Natürlich gibt es auch Erschrecken für diejenigen, die Gott nicht vertraut haben, die keine Vergebung der Schuld haben, kein ewiges Leben haben. Es kann auch eine Enttäuschung sein. Aber wir warten nicht auf das Ende der Welt. Wir warten auf Christus, unseren Herrn. Und das ist eine ganz, ganz andere Sichtweise. Wir drohen nicht, das Ende ist nahe. Wir freuen uns darauf, dass Jesus wiederkommt, dass wir alle wiedersehen, die jetzt nicht mehr bei uns sind. Das ist eine völlig andere Sichtweise. Wir warten nicht auf den Weltuntergang, wir drohen nicht damit, wir erwarten unseren Herrn Jesus. Ich weiß nicht, auf wen du wartest. Du auf den strengen Richter wartest oder auf deinen Herrn und Heiland. Jesus wird so sicher wiederkommen, wie er aufgefahren ist, gen Himmel. Und für uns als Christen ist das Gericht ja bereits vollzogen. Das ist ja das ganz, ganz Wunderbare, dass Jesus bereits für uns das Gericht auf sich genommen hat. Und dass er am Kreuz gestorben ist für jede unserer Sünden. Wir haben es vorhin in dem Lied gesungen, er ist für die schlimmsten Sünden gestorben. Und so gibt es Hoffnung für uns. Hoffnung für die Lebenden und für die Toten. Und wenn wir dann vor Gottes Thron stehen, dann sieht er uns eben nicht mehr als Sünder an, sondern sieht uns durch das Kreuz, durch das, was Jesus getan hat, als Gerechtfertigte. Im Grunde sieht er uns als heilig an. Als Menschen, die ohne Sünde makellos dastehen. Nicht, weil wir so toll werden. Nicht, weil wir jetzt schon sündlos und gerecht sind. Wir bleiben auch als Christen schwache und sündige Menschen, die jeden Tag neu aus der Vergebung leben. Wie beten wir im Vater unser und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Aber im Glauben stehen wir schon als gerecht und perfekt da, auch wenn wir selbst jetzt noch ganz anders sind. Wen erwartest du? Dein Retter oder dein Richter? Jesus ist auch für deine Schuld gestorben, damit du ewige Gemeinschaft mit ihm hast. Leben, das jetzt schon beginnt. Ewiges Leben, das jetzt schon seinen Ausgangspunkt nimmt. Deshalb können wir uns auch auf die Wiederkunft freuen. Hoffnung für Lebende und Hoffnung für Tote. Amen.